Charlie Stein ist bildende Künstlerin, die aber auch Sozial- und Politikwissenschaft studiert hat. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Auseinandersetzung mit der Ästhetik der digitalen Kultur. Wie die Digitalisierung die Kunst verändert und erweitert hat, erfahren Sie in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Und mein Name ist Alexander Dutkin. Liebe Charlie, schön, dass du da bist.
Hallo.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.
Charlie, wir starten immer, und das passt natürlich bei dir als bildende Künstlerin am allerbesten, mit der Frage, wie du zur Kunst gekommen bist.
Das ist eine spannende Frage, weil ich glaube, das ist die Frage, die man sich selber ganz selten stellt, weil doch immer alles sehr zukunftsgerichtet ist. Wie bin ich zur Kunst gekommen? Eigentlich per Ausschlussverfahren so ein bisschen. Ich wollte ja erstmal irgendwie Wirtschaft studieren und hatte auch so ein super gutes Abitur gemacht, dass alle gemeint haben, ja, jetzt bewirb dich hier an der FU hier und dort. Und ich habe mir dann aber so ein bisschen überlegt, wie wird denn die Zukunft aussehen für mich, wenn ich nicht mit Kunst weitermache. Also ich hatte auch Leistungskurs in Kunst gemacht, hatte auch einige Projekte schon irgendwie illegalerweise im öffentlichen Raum gemacht. Und für mich war dann irgendwie klar, dass ich die Welt eigentlich so eher über Kunst erfahren möchte und habe mich dann für ein Studium in München damals entschieden.
Darf man diese illegalen Projekte im öffentlichen Raum befragen oder eher nicht?
Ich glaube, man darf das mittlerweile tatsächlich. Also wir hatten, das ist eigentlich ganz süß, wir hatten einen echt tollen Kunstleistungskurs. In Schorndorf war das. Das ist die Gottlieb-Daimler-Stadt. Da hatte ich jetzt auch dieses Jahr im Kunstverein tatsächlich, also bin ich zurückgekehrt und hatte da eine Ausstellung, eine Einzelausstellung. Und wir mussten immer so Monatsprojekte machen. Und ich glaube, wir hatten damals Christo als Thema und es ging um Verhüllungen. Und unser Kunstlehrer, der war auch irgendwie so, ich hatte so das Gefühl, dass er auch implizit gesagt hat, macht was Illegales, macht was euch so, ja. Und dann habe ich irgendwie die ganzen Projekte gesehen, die dann vorgestellt wurden. Da war dann irgendwie nichts dabei, was meinem Projekt geändert hat. Und ich hatte tatsächlich den Kreisverkehr verhüllt und hatte da dann irgendwie auch so super didaktisch die 9, 10 Gebote, die ich irgendwie so über das Zusammenleben, wie Menschen, wie Gesellschaft zusammenkommt, draufgedruckt und hatte das in so einer Nacht- und Nebelaktion, hatte ich dann diesen Kreisverkehr verhüllt. Und ja, also ich hoffe, dass das irgendwie verjährt ist, beziehungsweise das Ordnungsamt schläft, aber es wurde dann tatsächlich gegen unbekannt ermittelt.
Wie ist das, wenn man so zurückkehrt an den Ort, an dem man aufgewachsen ist, wo man ja auch Selbstbilder von sich noch hat, die vielleicht anders sind als das Bild, was man heute verkörpert, wo man Menschen begegnet, die in einem nicht die Person sehen, die man heute halt gerne darstellt, sondern die Jugendliche oder sogar das Kind von damals? Was war das für ein Erlebnis? Was waren das für Begegnungen? Das ist ja auch ein nicht so großer Ort, da kennt man sich ja wahrscheinlich irgendwie.
Also ich glaube, das war tatsächlich die Angst, mit der ich dann auch die Ausstellung begangen oder angefangen habe. Da war einfach so die große Sorge, dass es irgendwie merkwürdig wird. Ich glaube, durch Instagram und soziale Medien allgemein, auch durch die Medien, war irgendwie dann doch in Schorndorf, auch im Kunstverein, ein großes Interesse und ein Wissen über meine Arbeit da, womit ich so nicht gerechnet habe. Also Hendrik Bündke von der Staatsgalerie zum Beispiel hat dann die Laudatio gehalten. Und das war dann eher das Gegenteil. Also die Erwartung war tatsächlich auch eher, vielleicht wird man zurückgeworfen auf das Bild, was man von sich selber hatte. Also ich meine, als Teenager oder als junger Erwachsener ist man, glaube ich, so unsicher wie nie zuvor. Und trotzdem war das aber, dann die Erfahrung vor Ort war gar nicht so. Also war super respektvoll. Ich hatte eher das Gefühl, dass ein größeres Interesse an dem Leben, was ich sozusagen nach der Zeit dort gelebt habe, vorlag und die Leute mich daraufhin auch angesprochen haben. Also es war eigentlich eher das Gegenteil. Es war ein größeres Interesse als an meiner erwachsenen Person, als an der Person, die ich irgendwie damals war.
Du hast gesagt, du bist dann nach München. Ich weiß, dass du auch einen Soziologiebezug hast. Wie hat es dann angefangen, so zu verschwimmen, oder was hast du in München gemacht und was auch später?
Also ich glaube, also in München hatte ich noch nicht Soziologie studiert tatsächlich. Ich habe dann erst 2 Jahre später angefangen, ein politikwissenschaftliches Studium mit sehr starker sozialwissenschaftlicher Ausprägung zu studieren. Das war damals unter Ortwin Renn, der so Technikfolgenabschätzung macht. Was jetzt im Moment halt auch total spannend ist, damals war so Technikfolgenabschätzung, war irgendwas mit automatisiertem Fahren und so. Das waren alles nicht ganz so, es ging um Compound Simulations für chemische Stoffe. Also haben viel die EU auch beraten. Ich war auch in so einem Think Tank dann irgendwann. Aber in München kam ich tatsächlich dann relativ unbefleckt an und wollte einfach Kunst studieren. Aber selbst da, also meine Aufnahmeprüfung, da wurde ich dann gefragt, was sind denn Ihre Vorbilder? Und ich hatte aber die Frage nicht so richtig verstanden. Also du bist dann irgendwie so 18, 19, hast gerade Abitur gemacht, hast vielleicht auch nicht so, fühlst dich nicht so abgeholt von dem, was in der Kunst damals, wir hatten ja nicht irgendwie Instagram oder so. Das war dann so ein bisschen, ich wusste nicht, wie die Frage gemeint war, hatte aber wahnsinnig viel Helmut Schmidt gelesen zu der Zeit. Und dann kam eben diese Frage, wer ist Ihr Vorbild? Und ich fand irgendwie so die Herangehensweise sehr systematisch, sehr strukturiert. Und dann meinte ich so, ja, Helmut Schmidt. Und das ganze Leute sind halt zusammengebrochen und haben sich totgelacht. Aber ich glaube, es war die Antwort, die mich dann letztlich in die Kunstakademie gebracht hat. Deswegen, also es ist schon früh, war schon dieses Interesse an Politikwissenschaft, an Gesellschaft, war angelegt und hat mich auch so immer wieder auf verrückte Weise begleitet.
Also ich finde Helmut Schmidt als Vorbild für eine Künstlerin, die sich heute mit so Social Media Digitalisierungsfragen auseinandersetzt, ziemlich abgefahren. Und würde vielleicht noch verstehen wollen, bevor wir über das sprechen, was du heute machst, was für Kunst hast du gemacht, als es noch keine Social Media gab und Digitalisierung noch nicht so ein Thema war? Was hast du denn da als Twen für Kunst gemacht an der Akademie?
Also eine Arbeit, die ich gemacht habe, da ging es tatsächlich um den Nahostkonflikt im weitesten. Und ich habe dann angefangen, über Grenzen nachzudenken zu der Zeit. Es war auch damals wieder eine heiße Phase gewesen. Und ich wollte Grenzen damals sichtbar machen und habe viel über Mauern nachgedacht und bin dann aber irgendwie auf Sicherheit gestoßen als Thema, als Thema, was sich verhandeln lässt, und habe dann einen Spielplatz gebaut, also in Lebensgröße, als Skulptur, der war komplett weiß und alles an dem Spielplatz war sicher. Also es gab dann eine Rutsche, die lag mit einem 0-Grad-Winkel auf dem Boden, als hätte sie sich ergeben. Das Schaukelbrett war auf dem Boden befestigt. Von außen, also der erste Blick war erstmal, es sah alles aus wie ein Spielplatz. Also Kinder sind auch hingelaufen, das war dann bei der Jahresausstellung. Und ich glaube, dieses Anziehen und Abstoßen ist was nach wie vor in meiner Arbeit total präsent ist. Ich glaube, damals war ich mehr bekannt für Skulptur, Videoarbeiten, die sich mit der Gesellschaft auseinandersetzen. Aber es gab eben schon auch Malereien, wo ich zum Beispiel gesagt habe, ich überführe Computerscreens in Malerei. Also das war was mich dann letztlich auch nach Stuttgart gebracht hat, zu Rainer Ganal, der eben großformatige Bleistiftzeichnungen von Webseiten gemacht hat. Und ich dachte dann so, das ist eigentlich, was ich eh schon gemacht hatte in München, wo ich aber bei Gerhard Merz dann nicht so richtig den Resonanzraum gefunden habe für diese Art der zeitgenössischen Malerei. Und das hat auch sehr lange gedauert, weil Malerei echt lange, also gerade in der Konzeptkunst, sehr stiefmütterlich behandelt wurde. Und es war aber eigentlich immer das Interesse von mir. Es war immer irgendwie ein Interesse, Malen als Nachdenken, als eine Form des Nachdenkens, als eine Form des Erfahrens, zu untersuchen, ja.
Mich würde interessieren, wie du in dem Kontext die Digitalisierung miterlebt hast. Also du bist ja vermutlich kein Digital Native, also wir alle nicht mehr. Wann hat das angefangen, ne, wo man irgendwie so, wenn du sagst jetzt Webseiten malen, was waren das für Webseiten? Die sahen ja wahrscheinlich noch sehr anders aus. Und warst du da von Anfang an irgendwie sehr schon jung, affin oder gar nicht affin?
Ja, also ich glaube, ich war sehr tech-affin, was aber an meinem Vater lag. Der hatte damals noch diese dicken Windows 95 oder es war noch davor, also diese Microsoft-Bücher. Das waren so, 1200 Seiten, in denen alle Anwendungen von dem Computerprogramm in einem Buch beschrieben wurden. Also eigentlich auch ein wahnsinnig tolles Objekt. Gerade während wir darüber sprechen, denke ich, muss unbedingt in eine Ausstellung sich diese Bücher wieder reinholen, weil die eigentlich total faszinierend sind als Antiquität. Aber ich bin tatsächlich, also dadurch, dass ich genau zeitgleich, oder ich bin geboren worden ein bisschen mit dem Internet, Und also das Internet konnte dann, oder auch der Computer konnte immer mehr Sachen. Also erstmal hat man mit dem Cursor gearbeitet, was dann auch total altersgerecht war. Also ich habe eher das Gefühl, meine kognitive Fähigkeit hat sich so parallel entwickelt zu der Fähigkeit, die das Internet oder die Technologie um einen herum zu bieten hat. Und jetzt ist es halt die krasse Explosion. Also ich fühle mich sehr zu Hause in Technologie. Und deswegen war mir das so wichtig, diese Computerscreens auch zu malen, auch 2008, weil ich dachte, es ist so verrückt, dass unsere, oder so pervers, dass unsere Sehgewohnheiten torpediert werden von was irgendwie Coder gemacht haben und was ja eigentlich ästhetisch erstmal nicht wunderschön daherkommt. Also selbst die Apple-Screens und so, das ist alles grau, es sind graue Balken, es gibt diese Frameworks und so. Und ich fand das irgendwie wichtig, diese Ästhetik festzuhalten. Also mir war das total wichtig, auch als in so einem dokumentarischen Moment dann aufzutreten.
Was mich da interessieren würde, ist, ob du auch mal überlegt hast oder vielleicht gemacht hast, und ich kenne es nur, für die Produktion deiner Kunst unmittelbar diese Technologien einzusetzen. Weil ich von dir also viel Malerei kenne, also so Malerei, nur dass das Sujet der Malerei halt, wie du es ja auch gerade an den Webseiten beschrieben hast, Gegenstände, Objekte, Zusammenhänge der technischen Gegenwart sind. Also sozusagen das, was man früher mal Medienkunst genannt hat, um mit selber zu coden oder eine Webseite als Kunstwerk, hat dich das interessiert oder hast du es sogar gemacht oder aus welchen Gründen hast du es nicht gemacht?
Also ich glaube, im Studium habe ich das schon gemacht, also auch gerade was die Webseite angeht, aber auch also digitale Arbeiten zu machen. Ich glaube nur, dass bei mir irgendwann auch der Punkt kam, auch in dem, also weil ich bin ja sehr tech-affin, das heißt, ich gehe dann halt auch dahin, wenn es irgendwie NFTs gibt, dann schaue ich mir an, was macht ein NFT, wie kann das sein? Aber am Ende vom Tag habe ich schon recht früh gemerkt, dass ich eigentlich die Zeit, die ich vor dem Screen verbringe, nicht für die eigentliche Arbeit oder für die künstlerische Arbeit noch vergrößern möchte. Also ich möchte eigentlich tatsächlich dann eine Zeit haben, in der ich einem anderen Screen, nämlich der Leinwand gegenüberstehe und wirklich diese Sachen verdaue und verarbeite, die ich da immer wieder aufnehme in dem täglichen Auseinandersetzen mit der Bilderflut, mit der wir umgehen müssen. Und gleichzeitig benutze ich aber natürlich auch ein Bildarchiv, was digital ist, verändere auch die Kompositionen am Computer, also verwende da Photoshop und unterschiedliche andere Programme. Aber für den letzten Schritt, also dieses Überführen in die feste Form sozusagen, ist es mir total wichtig, dass es Malerei ist oder dass es ein physisches Objekt zumindest ist. Und das ist für mich... Also es ist schwer erklärbar, aber ich glaube, ich bin da auch vielleicht ein bisschen apokalyptisch in meiner Herangehensweise, weil alle Kunst, die Strom braucht, kann halt auch ausgeschalten werden. Ich kann halt ein Bild nicht ausschalten. Und ich glaube, das gefällt mir halt so gut, dass Malerei eigentlich eines von den besten Speichermedien ist, das wir haben. Und deswegen finde ich es auch radikal zeitgenössisch. Weil Malerei, jedes Museum weiß, wie es Ölmalerei für mehrere hundert Jahre weiterhin präparieren kann, damit die Malerei überlebt. Und das ist allein schon, wenn man an Namjoon und Paik arbeiten denkt, super schwierig, sich zu überlegen, wie kann ich das erhalten. Und dann werde ich natürlich immer, warum jetzt noch malen, ist eine Frage, die ich häufig bekomme. Und ich denke, es ist eigentlich ein total zeitloses, total zeitgenössisches Medium, das ja auch total alt ist. Also wir machen das seit 40.000 Jahren. Das liegt uns einfach in unsere DNA, mit Stöckchen, Striche in Sand zu malen, uns irgendwie zu verewigen. Und im Verewigen steckt halt auch die Prämisse drin, wie speichere ich ein Bild? Und das ist für mich nach wie vor, die Malerei ist genial dafür.
Malst du in Öl oder in Acryl?
Öl.
Und wenn du hast ja auch gesagt, dass du schon noch Motive in Photoshop vorher bearbeitest, und du hast gesagt, dass dich interessiert hat, die Malerei als Form des Denkens. Und beim ersten, also das Bild in Photoshop vorher bearbeiten, das Motiv, stelle ich mir vor, dass dein Bild am Bildschirm schon fertig ist und dann malst du es halt. Beim zweiten, Malen als Form des Denkens, stelle ich mir vor, dass ich das Bild eigentlich erst im Prozess des Malens entsteht und nicht vorher fertig ist. Wie ist es denn bei dir?
Also es ist so ein bisschen eine Bastardisierung von dem ganzen Prozess, weil ich ja auch zeichne. Das heißt also, es gibt vielleicht 3-4 Bilder, wo ich sage, die könnten irgendwie zusammengehören, wie eine Collage. Und dann kann das sein, dass dann ist der Schattenwurf in dem einen Bild oder die Stimmung. Und dann fängt es an, dass ich die Sachen entweder am Computer oder tatsächlich auch als Zeichnung anfange zusammenzubringen und dann aber wieder Fotos davon mache, das wieder in das System einspeise. Also es ist dann auch der Prozess, zu der Bildgenerierung erstmal zu kommen, ist eigentlich ein sehr kleinteiliger und fragmentierter Prozess, wo man auch nicht genau weiß, in welche Richtung die Schleife dann läuft. Also ist es die Zeichnung, die wieder das andere informiert oder ist es das digitale Bild? Und dann aber tatsächlich die Malerei verläuft handwerklich eigentlich sehr exakt. Also es gibt eine Unterzeichnung, es gibt verschiedene Schritte, wie die Farbe aufgetragen wird. Und gleichzeitig gibt es aber dann auch den Moment, an dem ich jetzt zum Beispiel bei einer Arbeit im Atelier bin, wo ich weiß, der Hintergrund muss wieder anders werden. Es funktioniert nicht als Malerei, weil die Malerei ist halt doch ein sehr physisches Objekt. Und das ist klar kannst du fotorealistisch malen, was mich nicht so sehr interessiert. Also mir ist es sehr wichtig, dass man die einzelnen Pinselstriche dann doch irgendwie wieder sieht und an manchen Stellen vielleicht auch nicht. Also ich spiele gerne damit, aber das ist ja auch so, also es ist total schwierig, ein Level von Sophistication für Malerei zu erreichen, was sich aber auch wieder diesem Lifestyle-Kunst, Fotorealismus komplett entzieht, ohne dass es Bad Painting ist. Und das ist eine unglaubliche Gratwanderung, die vielleicht auch total schwer in Worte zu fassen ist und vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann. Aber ich bewege mich da an so einer, ich möchte unbedingt was machen immer in meiner Arbeit, was neu ist, was man so noch nicht gesehen hat. Und das erfordert dann manchmal auch, dass man Sachen unterbricht oder abbricht oder einen Pinselstrich stehen lässt. Und was aber nicht als reiner Gestus interpretiert wird, sondern dass es auch sich abgrenzt von allem anderen, was da draußen ist. Also es ist vielleicht auch eine unmögliche Aufgabe, die ich mir irgendwie stelle, aber es fasziniert mich. Es ist eigentlich wie dreidimensionales Schachspielen.
Du meintest ja vorhin in deinen ersten sozusagen Gemälden, dass du sehr viel, oder du hast das Wort dokumentieren verwendet. Ich habe das Gefühl, ich kenne die Arbeiten von früher nicht, aber zumindest bei den aktuellen oder aktuelleren, dass es dann vielleicht doch mehr auch Provokation oder Sachen quasi wirklich so zur Schau stellen in bestimmten quasi extravaganten Formen, dass sie vielleicht eher provozieren können und auch eben nicht mehr so dieses dokumentatorische Element haben, weil es einfach keine irgendwie 1:1 Abbildungen von sind. Weiß ich nicht. Also hat sich das entwickelt? Ist es jetzt nur meine Unterstellung von quasi mehr dokumentieren und konservieren zu einer offensichtlicheren Kritik oder zu einem offensichtlicheren Diskurs oder hast du da doch keinen Anspruch?
Also ich glaube, dass die Arbeit persönlicher geworden ist, was einfach mit einer Zunahme an Lebensjahren zu tun hat und auch mit Erfahrungen, die man gemacht hat. Ich würde aber nicht sagen, also dass die Arbeit, die ich jetzt mache, extrem provokativ ist. Das ist ein wunderschönes Feedback, weil du musst auch sehen, in meiner Arbeit, es gibt keine Gedärme, es gibt keine Messer, die irgendwelche Oberflächen penetrieren, es gibt keine Fäkalien, also es wird niemandem irgendwie Leid zugefügt, ich zeige keine Vergewaltigung. Also es gibt ganz viele andere Arbeiten, die viel expliziter sind als meine. Und wenn die Arbeit als provokativ gelesen wird, dann ist mir natürlich was gelungen, was unglaublich schwierig ist, nämlich ohne eindeutige Provokation in den Bildern anzulegen, dieses Gefühl hervorzurufen. Und das ist also eigentlich ein sehr schönes Feedback für die Arbeit.
Ich würde persönlich deine Arbeit vielleicht auch nicht zwingend als provokativ bezeichnen, aber als Ausdruck von sowas, was man im Englischen the uncanny nennt. So ein bisschen das Unheimliche, wo man sich auch ein bisschen, also es sind ja keine Wohlfühlbilder, es sind ein bisschen unheimliche Bilder. Ist das ein Blick, den du auf diese Welt hast, die wir gerade herstellen, die wir gerade bauen, dass das ein unheimlicher Ort ist? Oder war die Welt das immer und du drückst es halt nur mit den zeitgenössischen Referenzen dafür aus?
Also ich glaube, dass die Arbeit jetzt gerade ihre Zeit auch gefunden hat, weil, also die zeitgenössischen Referenzen sind ja eigentlich gar nicht so stark in meinen Bildern. Es gibt keine Mobiltelefone wie bei anderen Künstlern. Also ich versuche ja tatsächlich auch bewusst, diese Sachen, diese Marker zu vermeiden und trotzdem eine Arbeit zu machen, die als ultra zeitgenössisch erscheint. Und ich glaube aber, dass dadurch, dass ich eben auch Sozialwissenschaften studiert habe und mich auch in der Soziologie bewege, ich glaube, mich interessiert der Moment, wo die Sprache nicht mehr greift. Und deswegen glaube ich auch, werde ich immer Malerin sein oder immer bildende Künstlerin sein, weil mich der Zwischenraum, und das ist vielleicht der Raum, den der Begriff Uncanny beschreibt, darin finden alle die Sachen statt, die wir nicht pseudorational verschriftlichen können. Und deswegen glaube ich auch, dass ich genau an dem Punkt sein muss, wo ich bin. David Bowie hat das so schön gesagt. Es gibt von ihm dieses Zitat, dass er sagt, du gehst ins Wasser and just about where you can't stand anymore, that's where the good work happens. Oder so ähnlich. Irgendwie so in dem. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, ab dem Moment, das ist natürlich kein wunderschöner Ort, um sein Leben zu verbringen, weil es ist halt eine permanente Unsicherheit, der man sich so ausliefert. Aber es ist der beste Ort, um gute, wichtige Arbeiten zu machen, nach meinem Empfinden.
Du hast vorhin gesagt, das Internet explodiert gerade. Ich inkludiere da jetzt mal auch KI und sozusagen diese ganzen Entwicklungen. Wir haben zusammen letzte Woche ein Experiment gemacht. Erlebst du das dann zunehmend? Wie ist es für dich als jemand, der ja quasi mit dem Internet geboren wurde?
Aber was ist die Frage genau?
Wie erlebst du das oder gibt es diese, also manifestiert sich dadurch das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, umso mehr? Oder gibt es doch dieses Element, was ja wirklich sehr viele Künstlerinnen haben, der Gefahr, Gemälde werden ersetzt?
Bedrohung durch KI.
Bogen.
Ich glaube, also ich habe keine Angst vor KI als Künstlerin. Und ich habe deswegen keine Angst, weil ich glaube, dass die künstlerische Arbeit ganz stark mit der eigenen Biografie verbunden ist. Und nicht als Trendthema, sondern ich glaube einfach, dass Menschen sich dafür interessieren, für den Kontext. Wer hat die Arbeit gemacht und warum? Wenn ich eine künstlerische Arbeit mache, dann ist es immer auch eine Entscheidung gegen was anderes. Das heißt, wenn ich irgendwie 70 Jahre oder 80 Jahre auf diesem Planeten leben darf, dann habe ich begrenzt viele Möglichkeiten oder begrenzt viele Momente, in denen ich Kunst machen kann. Und über die Entscheidung, diese Arbeit zu machen, definiere ich mich ja dann auch. Also ich kuratiere sozusagen die Arbeit meines Lebens. Ich kuratiere den Werkkörper, den ich der Welt entgegenstellen möchte. Die KI hingegen, also wenn wir jetzt von generativer AI sprechen, beantwortet sozusagen Fragen oder Requests nach interessanten Bildern. Die führt die aus, ob das eine Geburtstagseinladung ist oder vielleicht eine pseudo-historische Ölmalerei oder sowas. Die macht das einfach. Aber es geht eigentlich um nichts, weil die in einer Minute kann die irgendwie, 500.000 Anfragen lösen und stellt die bereit. Aber eigentlich entscheidet sie sich ja nicht gegen irgendwas in dem Moment. Und ich glaube, dass Menschen, also du kannst natürlich auch, also Sport ist ein gutes Beispiel. Wenn, also eine Rakete ist schneller als Usain Bolt, aber am Ende vom Tag hat es dann auch nicht den Laufsport abgelöst. Also so gesagt, ey, so eine Rakete ist halt echt schneller. Und das Gleiche gilt halt auch für KI. Also ich glaube, es geht immer darum, was ist die menschliche Leistung dahinter? Das wird die Menschen immer interessieren. Wenn jetzt die KI natürlich die Weltherrschaft an sich reißt und die Menschen für obsolet erklärt, kann gut sein, dass die KI sich nicht für menschengemachte Kunst interessiert. Aber ich glaube, Menschen werden das schon immer wieder tun, weil sie ja ihre eigene Lebenszeit mit dem, also was leiste ich in meinem Leben im Vergleich zu dem, was leistet diese Person in ihrem Leben, der Sportler, der Künstler. Und deswegen habe ich nicht so große Angst. Und ich glaube auch, Angst ist halt immer sehr lähmend. Und für mich ist Angst immer der Moment, wo ich dann sage, okay, und jetzt springen. Weil dann passieren interessante Sachen. Also ab dem Moment, wo ich mir anschaue, wie was passiert. Und vielleicht löst sich auch die Angst auf. Das ist ja das, was wir gerade gesellschaftlich ein großes Problem haben, ist, dass die Leute erstmal die Tür zuhauen, weil sie sagen, ich möchte mich damit gar nicht befassen. Das ist alles zu kompliziert und es sind super komplexe Themen, mit denen jeder Einzelne in unserer Gesellschaft konfrontiert wird tagtäglich. Ich verstehe natürlich auch diesen Wunsch nach einfachen Lösungen. Die gibt es aber halt nicht. Und das zu akzeptieren, erfordert halt auch eine gewisse menschliche Größe.
Ich finde das ein sehr, sehr spannendes Thema mit der Angst, wie man mit ihr umgeht. wie man sie auslöst und auflöst. Glaubst du, dass Kunst einen Beitrag dazu leisten kann, mit Angst besser umzugehen? Oder ist das einfach ein anderer Bereich des individuellen Seins und der gesellschaftlichen Probleme, die sich nicht berühren oder nicht berühren sollten?
Ich glaube, dass Kunst, und damit will ich auch Poesie einschließen, Sachen zusammenbringen kann, die eigentlich nicht zusammengehören. Also Film kann das auch, weil du kannst natürlich auf eine künstlerische Weise Sachen verbinden, also wie ein Oxymoron, ne? Wo du Sachen verbindest, die eigentlich in der Welt so nicht vorkommen. Und dann fängt das an, in dem Gedachten zu existieren und du findest darüber Anknüpfungspunkte. Und Menschen können sich über Kunst dann auch austauschen, also auf der anderen Seite jetzt nicht. Also es geht nicht darum, dass ich meine eigene Angst bewältige, indem ich Kunst mache, aber man bietet ja doch einen Diskurs an mit was, was sich nicht ganz auflösen lässt. Und es ist eigentlich, ist Kunst ein schöner Ort, um das miteinander diskutieren, über Sachen nachdenken, wieder neu zu lernen. Also ich glaube, dass gerade da auch ziemlich viel Potenzial noch steckt.
Was mich da noch interessieren würde, ist, an wen du deine Kunst richtest. Wenn man dir jetzt eben zugehört hat, ist das ja schon eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Jetzt ist ja gerade die Malerei eher ein elitäres Medium. Sozusagen das Stück zu kaufen ist teurer als ein Druck oder eine Webseite anzugucken. Also der Distributionsweg, Galerie, Museum ist auch ein anderer. Du hast jetzt gerade zwei Einzelausstellungen auf Mallorca. Auch sozusagen ja ein spezieller Ort für zeitgenössische Kunst oder ein bestimmtes Publikum, was man wahrscheinlich anspricht. Also an wen richtet sich deine Kunst oder wie gehst du damit um, dass vielleicht das, was du inhaltlich erreichen kannst oder sagen willst oder thematisierst, ja gar nicht so eine große Deckung hat mit der Zielgruppe, die du erreichst über dieses Medium, über diese spezifische Ausdrucksform?
Ja, also ich glaube, Da ist es ganz gut, sich Gedanken darüber zu machen, wie Kunst funktioniert und wo die stattfindet. Und die muss tatsächlich avantgardistisch sein. Also die muss vor allem anderen vorspüren und existieren, weil nur dadurch können Sachen, die gerade so im Werden sich befinden, eine erste Form finden. Und das ist natürlich, Avantgarde hat natürlich den Anstrich des Elitären, aber gleichzeitig, also es gibt zwei Möglichkeiten, die Frage zu antworten. Und der erste Teil ist tatsächlich, dass ich sage, das diffundiert nach und nach so in die Gesellschaft durch. Also vielleicht sieht es jetzt erstmal ein Kunstkritiker wie Barry Schwabsky oder Jerry Saltz, sieht eine Arbeit, schreibt darüber und bringt das dann nach und nach. Und dann schreibt ein Journalist über das Thema was. Und auf einmal ist es dann in der Mitte der Gesellschaft angekommen und kann eine Policy werden. So ein bisschen wie bei Habermas und dem Schleusenmodell. Was er da verwendet, ist auch nicht von ihm das Schleusenmodell, aber da kann man so sozialwissenschaftlich herleiten, wie Kunst eben doch in die Mitte der Gesellschaft kommt, auch wenn es erstmal für einen elitären Kreis ist. Auf der anderen Seite, wenn ich wirklich an Beispiele aus meinem eigenen Leben denke und jetzt die Ausstellung in Mallorca, die ich vorbereitet habe im Kulturzentrum, also im Centro Cultural Misericordia, da hatte ich die Ausstellung im August, hatte ich die Arbeiten gemacht. Und dann kam eine von den Mitarbeiterinnen vor Ort dort, die das Restaurant betreibt, kam dann in mein Atelier, als die Arbeiten da standen. Und ich wusste nicht, was sie dazu sagt. Also weil natürlich, wir haben jetzt über den Kontext meiner Arbeit gesprochen und ich hatte jetzt nicht unbedingt erwartet, dass jetzt vielleicht jemand, der keine starke künstlerische Vorprägung hatte, also hat sie auch so zu mir gesagt, wie die Person mit der Arbeit umgeht. Und der Moment war eigentlich total intim, also weil sie griff sich dann so ans Herz und hatte irgendwie auch so Tränen der Rührung und Freude in den Augen, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Das passiert mir auch nicht so oft tatsächlich, dass ich dem dann auch so beiwohne. Und das war natürlich total merkwürdig, weil ich auch eher dachte, ich dachte eher so an meinen sozialwissenschaftlichen Kontext von so funktioniert eben die Arbeit. Und die hat total unmittelbar funktioniert. Und das ist eben der Wunsch, den ich auch bei dem Spielplatz damals hatte. Der Wunsch ist, da war es dann irgendwie die Frau, die tatsächlich da in der Cafeteria gearbeitet hat, die meinte so, oh, hast du den Spielplatz gemacht? Ja, voll krass, ne? Wenn alles sicher ist, dann macht es auch keinen Spaß mehr. Und ich glaube, also wenn ich mir wünschen dürfte, was für eine Art von Arbeit ich mache, und ich hoffe, mir gelingt das ab und zu, dann würde ich mir wünschen, dass ich eine Art von Arbeit mache, mit der der Hochschulprofessor was anfangen kann, aber mit der auch das 10-jährige Kind in irgendeiner Form viben kann. Weil dann, glaube ich, hat man so eine Versöhnlichkeit geschaffen, dann ist die Arbeit offen genug, um Leute einzuladen und aber auch tiefgründig genug, um immer wieder was dran zu entdecken.
Das ist eigentlich ein schönes Schlussstatement. Wir fragen unsere GästInnen aber immer noch dem Titel unseres Podcasts entsprechend nach ihrem Fantasiemuskel, also wo sie ihre Ideen herbekommen, wie sie sich dafür offen halten. Ich würde dich eigentlich nach dem Avantgarde-Muskel befragen. Du hast das eben gerade so schön beschrieben. So ein Vorspüren, was da kommt.
Die Offenheit haben.
Genau. Wie kann man das, hat man das oder kann man das trainieren? Kann man das lernen? Was würdest du Menschen, die sagen, ja, vielleicht spüre ich da manchmal was, aber ich würde das gerne noch trainieren, dass ich das besser kann. Was würdest du denen anempfehlen? Oder hat man es halt und dann hat man Glück gehabt oder auch nicht?
Das weiß ich nicht, ob man es einfach hat. Also ich glaube, es hat was mit der inneren Haltung zu tun. Und ich glaube, die innere Haltung ist Großzügigkeit. Vor allem Großzügigkeit gegenüber von Low Culture. Und ich glaube, das ist das, was den meisten Leuten schwerfällt, ist, irgendwas taucht auf, ist ein Hype, ist ein Phänomen. Oder auch, was viele Menschen lieben. Ne? Also irgendwelche Leute lieben eine Sache, die total mit Low Culture abgestempelt ist. Und dann sage ich, naja, aber ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, habe die ganzen Bücher gelesen, ich will auf gar keinen Fall irgendwas mit Low Culture zu tun haben. Haben aus einer vielleicht snobistischen Haltung Angst davor, sich mit Low Culture auseinanderzusetzen und vergessen damit die Mehrheit der Menschheit so. Und das finde ich nicht so großzügig. Und ich glaube, das Wichtige ist, diese Offenheit und nicht als bloße Floskel, sondern diese Offenheit von Sachen, die vielleicht erstmal albern oder nicht so tief daherkommen, sich anzugucken, warum ist es so beliebt, welchen tiefen Wunsch erfüllt das. Ich hatte auch einmal was drüber geschrieben, als die Menschen sich so in so Swaddles gepackt haben und so Nachtlichter angestellt haben. Da kann man natürlich dann auf der einen Seite sagen, ja, es war voll blöd, die ziehen sich hier aus der Gesellschaft zurück. Aber die interessantere Frage ist ja immer, warum? Und warum hat so eine Großzügigkeit? Und ich glaube, also wie du auch meintest, dieses leichte Gefühl, was einen beschleicht, immer das Warum an sich selber stellen und aber auch an irgendwelche Phänomene, die man entdeckt in der Gesellschaft.
Liebe Charlie, vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und Ihnen, liebe ZuhörerInnen, danke fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.